SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Bundesrat Ueli Maurer äußert sich zum Ständeratsvorschlag Inländervorrang Leit.
Was der Ständerat jetzt vorschlägt, die Kommission, ist doch ein Papiertiger, den es dann noch zu bändigen gibt.
Die Väter des Vorschlags heulen auf. Weiterer Rückschlag für Ungarns Regierungschef Orbán. Das Gesetz gegen die Flüchtlingsquote der EU scheitert auch im Parlament. Frauen an die Macht fordern jetzt Investoren, denn Frauen in der Führung bringen mehr Gewinn.
Wenn da jetzt Frauen reinkommen, und die sind ja dann meistens auch sehr, sehr gut vorbereitet, dann eben auch dazu führt, dass die Männer sich einen Tick mehr anstrengen und so insgesamt dann eine bessere Leistung erzielt wird.
Sagt die HSG-Professorin. Und Regeln gegen Schleichwerbung im Schulzimmer. Der Lehrerverband lanciert einen Leitfaden zum Sponsoring. Lehrerverbandspräsident Beat Semper klärt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Bundesrat Ueli Maurer kritisiert die neuesten Vorschläge, wie die Zuwanderungsinitiative umgesetzt werden soll. Die zuständige Kommission des Ständerats will Arbeitgeber verpflichten, inländische Stellenbewerber zu einem Bewerbungsgespräch einzuladen. Eine allfällige Absage müssen sie begründen. Nun hat Ueli Maurer heute in einem Finanzministertreffen in Brüssel dazu Stellung genommen. Aus dem Bundeshaus berichtet Geraldine Eicher.
Eigentlich sollte Bundesrat Ueli Maurer in Brüssel über Finanz- und Wirtschaftspolitik sprechen, doch auf andere Themen angesprochen, nimmt der Finanzminister kein Blatt vor den Mund. Zum Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Ständerats sagt er gegenüber SRF Keck:
Was der Ständerat jetzt vorschlägt, die Kommission, ist doch ein Papiertiger, den es dann noch zu bändigen gibt und zu bezahlen gibt. Also ich glaube nicht, dass das schon die Lösung sein kann. Ich denke, da wird noch eine Differenzbereinigung mit dem Nationalrat stattfinden müssen.
Mit Papiertiger meint Ueli Maurer die Bürokratie, die durch die Einlade- und Absagepflicht entstehen dürfte. Gemäß Staatssekretariat für Wirtschaft könnte eine Verschärfung des Inländervorrangs in dieser Form den Staat bis zu 400 Millionen Franken kosten. Mehrkosten, die für Finanzminister Maurer auch einen erheblichen Nutzen nach sich ziehen müssten, es aber nicht tun.
Es sind unglaubliche Auflagen, die hier gemacht werden, die eigentlich aber keinen konkreten Nutzen haben aus meiner Sicht.
Mit dieser Aussage verstößt der Finanzminister nicht gegen das Kollegialitätsprinzip. Schließlich hat der Bundesrat ja ein anderes Konzept zur Umsetzung der Zuwanderungsinitiative der SVP vorgeschlagen. Er wollte ab einem bestimmten Schwellenwert Höchstzahlen einführen. Aber es ist dennoch nicht üblich, dass sich Bundesräte telquel zu Geschäften von Bundesratskollegen äußern. FDP-Ständerat Philipp Müller, der in der Kommission den Vorschlag eingebracht hat, reagiert entsprechend ungehalten.
Kann ich nicht verstehen. Wir haben eine Botschaft des Bundesrates erhalten. Der Ball liegt jetzt im Parlament und das Parlament wird entscheiden.
Bundesrat Ueli Maurer habe schon klüger gesprochen, ergänzt SP-Ständerat Hans Stöckli.
Es ist schon singulär, dass ein Bundesrat mit solchen Worten die Arbeit des Parlaments disqualifiziert. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas befremdlich, weil der Inhalt dieser Aussage sehr stark den Aussagen des Arbeitgeberverbandes entspricht.
Maurer kenne wohl den ständerätlichen Vorschlag zu wenig oder habe ihn falsch verstanden. Ein Papiertiger sei in der ständerätlichen Kommission mitnichten entstanden.
Unsere Lösung ist wirkungsvoll und wird dazu beitragen, dass ein Arbeitslosenvorrang in unsere Gesetzgebung eingegossen wird.
Mit seiner Aussage hat Bundesrat Ueli Maurer für etwas Wirbel gesorgt. Nicht zum ersten und wohl nicht zum letzten Mal. Maurer ist für seine gelegentlich etwas kecken Äußerungen bekannt.
Geraldine Eicher. Die weiteren Meldungen des Mittags bringt uns nun Pascal Schmitz.
In Ungarn ist Regierungschef Viktor Orbán mit einem Gesetz gegen die EU-Flüchtlingsquote gescheitert. Orbán wollte verbieten, dass das Land zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet werden kann. Im Parlament verpasste der Gesetzesentwurf nur knapp die nötige Zweidrittelmehrheit. Die Opposition hatte die Abstimmung boykottiert. Die EU will Flüchtlinge auf die Mitgliedsländer verteilen, um vor allem Italien und Griechenland zu entlasten. Ungarns Regierungschef Orbán hält die EU-Flüchtlingspolitik für falsch und sieht darin ein Risiko für die Sicherheit Europas. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind 5 Männer festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, ein Netzwerk aufgebaut zu haben, um für die Terrormiliz IS Mitglieder zu rekrutieren. Gemäß Angaben der Bundesanwaltschaft handelt es sich um Staatsangehörige Deutschlands, Iraks, Kameruns und der Türkei. In mindestens einem Fall sei nachgewiesen, dass die Männer einen jungen Mann mit seiner Familie zum IS nach Syrien geschleust hätten. In Südkorea soll das Parlament einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen. Präsidentin Park Geun-hye hat ihre eigene Nominierung eines Kandidaten zurückgezogen, des früheren Beraters im Präsidialamt Kim Byung-chun. Die Ankündigung Parks wurde nach einem Treffen mit dem Parlamentspräsidenten bekannt, berichten südkoreanische Medien. In den Gesprächen ging es um die von der Opposition eingeleiteten Ermittlungen gegen Park. Sie soll einer Freundin geholfen haben, sich an Spendengeldern persönlich zu bereichern. Kinder sollten an der Schule nicht von Firmen beeinflusst oder mit Werbung eingedeckt werden. Das fordert der Lehrerverband in einer Erklärung zum Thema Sponsoring an Schulen. Bereits heute verteilten Unternehmen Gratisprodukte an Schulen oder bezahlten etwa Unterrichtsmaterialien. Das sei insbesondere bedenklich, wenn die Unternehmen im Gegenzug persönliche Daten der Schülerinnen und Schüler erhielten, schreibt der Lehrerverband. Die Kantone müssten deshalb gemeinsame Leitlinien für das sogenannte Bildungssponsoring entwickeln. Trotz der Kritik, es gebe auch gute und innovative Schulprojekte, die sich an die Verhaltensregeln an öffentlichen Schulen hielten, so der Lehrerverband. Der Kanton Bern will ein neues Zentrum für die Kantonspolizei bauen, und zwar bei der Autobahnausfahrt Niederwangen. Der Kanton hat mit der Eigentümerin des Grundstücks, der Mikro Aare, einen Baurechtsvertrag abgeschlossen. In einer Mitteilung schreibt die Regierung, das neue Zentrum solle bis 2025 stehen und 1300 Polizistinnen und Polizisten Platz bieten. Die Baukosten werden auf rund 270 Millionen Franken geschätzt. Im kommenden Frühling wird sich das Berner Kantonsparlament mit der Vorlage befassen. Das Personalvermittlungsunternehmen Adecco weist für das dritte Quartal des Jahres einen Gewinn von 173 Millionen Euro aus. Im Vorjahresquartal hatte Adecco noch einen Verlust gemeldet. Den Umsatz steigerte Adecco im dritten Quartal um 3% auf 5,8 Milliarden Euro. Das im Bereich Solarenergie tätige Thuner-Unternehmen Meyer Burger will zusätzliches Geld beschaffen. Das Aktienkapital soll um 160 Millionen Franken erhöht werden. Auf diese Weise werde die Rückzahlung einer 130 Millionen Obligationenanleihe sichergestellt, die im kommenden Mai fällig werde, teilt Meyer Burger mit. Ferdinand Marcos, der frühere Diktator der Philippinen, könnte nach einem jahrelangen Streit auf einem Heldenfriedhof bestattet werden. Das hat das oberste Gericht entschieden. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hatte angeordnet, die sterblichen Überreste des Ex-Diktators auf dem Friedhof zu bestatten, auf dem ehemalige Präsidenten, Soldaten und Künstler liegen. Gegen diesen Entscheid gingen oppositionelle Gruppen juristisch vor. Sie bezeichneten das Urteil des Gerichts als Rückschritt. Der demokratische Triumph des Volkes über den Diktator werde rückgängig gemacht. Marcos war 1986 in einem Volksaufstand entmachtet worden. 1989 starb er im Exil auf Hawaii. Das Wetter. Am Nachmittag kommen aus Westen immer mehr Schauer auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern. Morgen scheint im Osten noch teils die Sonne. Aus Westen wird es im Tagesverlauf nass und windig. Die Höchstwerte liegen bei rund 4 Grad. Im Süden scheint heute meist und morgen zeitweise die Sonne bei rund 10 Grad.
Ungarns Regierungschef Orbán erlebt eine seltene Niederlage im Parlament. Er wollte in der Verfassung verankern lassen, dass sein Land keine Flüchtlinge aufnehmen muss, auch wenn es die EU so vorsieht. Dieses Ansinnen scheiterte schon bei der Volksabstimmung im Oktober wegen zu geringer Beteiligung und jetzt wieder, diesmal im Parlament. Frage an unseren Osteuropa-Korrespondenten Urs Bruderer, was ist diesmal im Parlament aus Viktor Orbáns Sicht schiefgelaufen?
Naja, bei der Volksabstimmung vor einem Monat ging offiziell eigentlich gar nichts schief. Die Regierung feierte das ungültige Resultat als großen Erfolg und sie erlaubte sich darum auch, das Ziel der Abstimmung von damals jetzt per Verfassungsveränderung durchzusetzen. Doch verrechnet haben sich Premier Orbán und seine Fidesz-Partei diesmal wahrscheinlich in Bezug auf das Verhalten der Rechtsaußenpartei Jobbik. Sie haben schlicht nicht gedacht, vermute ich, dass die ganze Partei geschlossen auf eine Gelegenheit verzichten würde, wie sie jetzt diese Abstimmung geboten hat, nämlich sich als ausländerfeindlich zu erweisen.
Sie sagen es, gleichgestimmt haben diesmal zwei ganz unterschiedliche Flügel, eben die rechtsextreme Jobbik und die Linksparteien. Aus welchen sicherlich unterschiedlichen Gründen haben diese beiden Flügel so gestimmt?
Ja, die Linken und die liberalen Parteien unterstützten die Verfassungsänderung aus inhaltlichen Gründen nicht, sei es, weil sie es für unklug halten, auf Konfrontationskurs zu gehen mit der EU, sei es, weil sie die vorgeschlagene Verfassungsänderung für unsinnig halten. Ungarische Juristen geben ihnen zum Teil recht und sagen, was da geplant war, sei vor allem nationalistischer Lärm gewesen, ohne Wirkung. Die Rechtsaußenpartei Jobbik wollte der Regierung hingegen nicht kampflos zu einem Sieg verhelfen und sie knüpfte ihre Unterstützung darum an eine Bedingung. Die Regierung hätte eine Regelung wieder abschaffen sollen, die sie erst vor 3 Jahren einführte und mit der sie es reichen Ausländern ermöglicht, sich Aufenthaltsbewilligung zu kaufen.
Ist denn diese Regelung wirklich ein Problem?
Ja, diese Regelung ist wirklich ein Problem. Etwa 4'000 Leute haben davon offenbar Gebrauch gemacht in 3 Jahren. Und darunter soll laut ungarischen Journalisten auch mindestens ein krimineller Russe gewesen sein. Diese Leute erhalten eine Aufenthaltsbewilligung für den Schengen-Raum, also auch für die Schweiz. Und sie müssen dafür nur ungarische Staatsanleihen kaufen im Wert von 300'000 Euro. Und diese Staatsanleihen dürfen sie nach 5 Jahren wieder verkaufen zum selben Preis. Die effektiven Kosten, die dabei anfallen für diese Leute, diese reichen Ausländer, sind nur die Gebühren von insgesamt etwa 90'000 Euro, die vermittelnde Unternehmen einstreichen. Und da weiß man nicht genau, wer dahinter steht, hinter diesen Unternehmen. Die Vermutung in Ungarn ist, dass sich da gewisse regierungsnahe Leute bereichern. Es ist also ein doppeltes Problem mit dieser Sache. Einerseits werden da möglicherweise kriminelle Ausländer in den Schengen-Raum eingeladen gegen Geld, und das ausgerechnet von der Regierung, die immer Terroristen und Migranten und Flüchtlinge vermischt, und andererseits scheint Korruption im Spiel zu sein.
Jedenfalls ist es so, dass die rechtsextreme Jobbik und die konservative Fidesz zum Teil um die gleichen Wählerinnen und Wähler buhlen. Spitzt sich da der Machtkampf zwischen diesen beiden Parteien zu?
Fidesz und Jobbik bekämpfen sich schon lange sehr hart, und mit seiner harten, äußerst harten Anti-Flüchtlingspolitik hat Premierminister Orbán die Jobbik-Partei bisweilen sogar rechts überholt in den letzten Jahren. Und er hat dabei auch laut Umfragen sehr, sehr viele Wähler wieder zurückgewonnen, die von der Fidesz zur Jobbik gewechselt sind. Mit ihrem Kampf auch gegen reiche Ausländer und der Warnung vor reichen Terroristen will diese Rechtsaußenpartei Jobbik jetzt wieder Terrain gut machen und endlich wieder einmal punkten auf dem Feld, das ihr von der Regierungspartei abgejagt wurde in den letzten Jahren.
Danke für die Einschätzungen, Urs Bruderer. Und so geht es hier im Rendezvous weiter. Jetzt kommt die Gleichberechtigung in den Unternehmen. Nicht etwa aus politischer Einsicht, sondern aus Gewinnstreben. Die US-Wähler im Endspurt stimmen vor dem Wahllokal im umkämpften Ohio. Ein Nationalpark zwischen Graubünden und dem Tessin, der Park Adula. 17 Gemeinden stimmen darüber ab. Die Meinungen sind geteilt.
Wenn man sich das Label aufsteckt, ein Parkgemeinde sein, dann nimmt man damit in Kauf, dass, wenn Entscheid gefällt werden, natürlich außerhalb auch vom Park, dass der Ermessensspielraum von denen, die entscheiden, viel enger wird.
Wir wissen ja nicht, was weitergeht mit der Klimaerwärmung, wie viele Pflanzen plötzlich einen neuen Wohn- und Lebensraum brauchen. Dann hätten wir da schon mal eine Arche.
Hoffnungen und Ängste im Randgebiet, die Reportage aus Plenio. Heute hat der Arbeitgeberverband Leitlinien vorgestellt, die Personalberatungsfirmen helfen sollen, mehr Frauen in die Verwaltungsräte von Unternehmen zu bringen. Eine alte Forderung von Linken und neue auch vom Bundesrat. Doch Druck kommt nicht nur von der Politik. Die Investoren haben schon längst entdeckt, dass Frauenpower in den Firmen mehr Rendite bringt. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
In den USA gibt es sie schon länger. Anlagefonds, die gezielt in Firmen mit starker Frauenvertretung in den Führungsgremien investieren. Das zahlt sich aus. in Form von besseren Unternehmensergebnissen und einer höheren Rendite für die Investoren. Der Befund sei eindeutig, sagt Gudrun Sander, Professorin an der Universität St. Gallen.
Es gibt zahlreiche Studien, die diesen Zusammenhang zeigen.
Unternehmen, in denen Frauen auf oberster Stufe mitreden und mitentscheiden, sind überdurchschnittlich erfolgreich. Wobei die Hochschulprofessorin einräumt, die Gründe dafür müsse man noch näher erforschen.
Es könnte nämlich theoretisch auch so sein, dass die Firmen, die offenere, modernere, zukunftsgerichtetere Unternehmenskulturen haben, deswegen auch erfolgreicher sind und deswegen mehr Frauen anstellen.
Die Investoren interessiert die wissenschaftliche Erklärung allerdings nur bedingt. Für sie zählt das Ergebnis. Über ein Jahrzehnt betrachtet schauen pro Jahr im Schnitt etwa 3,5% mehr Rendite heraus an der Börse bei Firmen mit hohem Frauenanteil im Verwaltungsrat. Das hat eine international breit angelegte Untersuchung der Credit Suisse unlängst bestätigt. Kein Wunder, wollen nun auch Anleger in der Schweiz davon profitieren. Sie haben entdeckt, dass ihnen Gleichstellung in der Wirtschaftswelt einen finanziellen Gewinn verspricht. Nun sei von den Investoren zunehmend Druck auf die Unternehmen zu spüren, sagt Esther Miriam de Boer. Sie ist Chefin von Get Diversity und vermittelt mit ihrer Firma Frauen für das Kader von Schweizer Unternehmen. Während die Politik noch darüber debattiert, wie wirksam Frauenquoten für Unternehmen sind, macht die Finanzwelt vorwärts.
Investoren denken wirtschaftlich und die wollen bezüglich dieser Wirtschaftlichkeit auch entsprechende Handlungen sehen. Und ich halte das für effektiver als politischen Druck.
So hat in der Schweiz vor gut einem Jahr der Fondsanbieter Robeco Sam einen Anlagefonds lanciert, der global auf das Thema Geschlechterdiversität spezialisiert ist. Fondsmanagerin Yunwei Hafner-Kai betont, es gehe nicht nur darum, dass möglichst viele Frauen im Chefsessel sitzen.
Yeah, for us it really means more than just female CEOs. It means investing in companies that has a balanced workforce throughout the whole company's value chain, from the top, from the board to the management level and even to the shop floor.
Die Fondsmanagerin schaut darauf, dass Frauen auf allen Unternehmensstufen vertreten sind, angefangen beim Verwaltungsrat bis hinab zur Belegschaft in der Fabrik. Die Vorteile:
Companies can better manage their human capital.
Solche Unternehmen können aus einem größeren Pool von Fachkräften auswählen. Talentierte Frauen machen Karriere im Betrieb, statt ihn zu verlassen. Und auf oberster Führungsebene sind die Entscheidungen besser abgestützt. Es fließen zusätzliche Erfahrungen und zusätzliches Wissen ein. So gibt es weniger Fehlentscheide, ist Yunwei Hafner-Kai überzeugt. Die Zahlen geben ihr Recht. Seit Anfang Jahr brachte es der spezialisierte Anlagefonds von Robeco Sam auf rund 0,5% mehr Rendite als der Vergleichsindex, der die weltweite Börsenentwicklung misst. Der Appetit der Investoren auf mehr Frauenpower im Anlagemix ist angeregt. Und darum dürfte auch der Druck auf die Unternehmen steigen, mit der Gleichstellung ernst zu machen.
Endlich, dürften sich viele hierzulande denken, endlich ist Wahltag in den USA. Der lange, zähe und gehässige Wahlkampf ist vorbei. Was die Bürgerinnen und Bürger in den USA über diese Wochen und Monate und die beiden Kandidaten denken, hat Ruth Witwer im umkämpften Bundesstaat Ohio erfahren in Bowling Green.
Im kleinen Wahllokal stehen die Menschen geduldig in der langen Warteschlange. Carol DeYoung, Vizechefin der Wahlkommission, hat am Vortag 700 Wählende gezählt. Trotz viel Betrieb müsse im Wood County aber niemand Angst haben vor Wahlbetrug oder gehackten Computern.
Each machine is a standalone machine recording its votes. It also has a paper backup that stays with inside the machine as well.
Die Wahlmaschine ist nicht mit dem Internet verbunden. Was sie aufzeichnet, bleibt dort drin, beteuert Carol DeYoung. Und die Wähler müssen zuerst durch den Sicherheitscheck, wie am Flughafen. Kathy Blatchley steht in der Mitte der Warteschlange. Sie fühlt sich gestresst, nicht von der Stimmabgabe, sondern vom Wahlkampf.
Yeah, it seems like things are more negative and that's distressing to me.
Alles sei so negativ in diesem Wahlkampf, das habe sie beunruhigt. Dieses Mal haben auch viele Mühe, sich zu entscheiden.
Well, I just think it's hard to choose, so that's why it's more difficult. I've never had a hard time in the past, just more so this year. I think we could have found better quality candidates.
Dieses Jahr sei es einfach schwierig, eine Wahl zu treffen. Das hatte ich noch nie, sagt die junge Mutter, die ihren Namen nicht nennen will. Wir hätten bessere Kandidaten finden können. Ein großgewachsener junger Mann doppelt nach. Es sei beschämend, wie sich die beiden Kandidaten aufführten.
I think it's like a little shameful that one of them will eventually be the leader of my country.
Sie sind wie Kinder, sagt Elijah Benton. Im Wahllokal will niemand sagen, wen er gewählt hat. Vielleicht sind die Leute draußen beim Springbrunnen etwas offener. Kein einziger Trump-Wähler ist zu finden. Entweder wollen die Befragten ihre Wahl nicht preisgeben oder sie sagen, sie hätten für Clinton gestimmt. So wie Zach Peak, der 19-Jährige, ist zum ersten Mal an der Urne. Für ihn sei es nicht einfach.
And I'm not the biggest fan of Hillary Clinton, but I think she's definitely a better choice than Donald Trump, so.
Zach sieht sich nicht als Fan von Clinton, aber sie sei sicher die bessere Wahl als Trump. Susan Reams steht auch zu Hillary Clinton. Die alte Dame wundert sich nicht, dass das FBI auch beim Prüfen von weiteren Clinton-E-Mails nichts Belastendes gegen sie finden konnte.
I just knew that she is a good person for this job and it should go in her direction.
Ich habe immer gewusst, dass sie eine gute Person ist. Eine weitere Clinton-Anhängerin ist Carrie Stolkapp. Sie wagt eine Prognose.
Honestly, my prediction is that Trump is probably going to win Ohio, but I do not think he's going to win the presidency.
Trump gewinnt Ohio, aber Hillary Clinton wird Präsidentin. Etwas anderes als Clinton im Weißen Haus wäre für Phil Peak ein Grund zum Auswandern.
Fingers crossed. If not, we're moving to Switzerland.
Wir drücken die Daumen, sagt der Familienvater. Wenn's nicht klappt, ziehen wir in die Schweiz.
Ja, und ob der Mann auswandern muss, das erfahren Sie morgen ab 5 Uhr in der Sondersendung auf SRF 1. Und wer die Nacht durchwachen will, weiß jederzeit dank dem News-Ticker in der SRF-Gratis-App, ob Hillary Clinton oder Donald Trump die Nase vorne hat. Es ist ein ehrgeiziges Projekt. Rund um das Rheinwaldhorn soll in den Kantonen Graubünden und Tessin ein neuer Nationalpark entstehen, der Park Adula. Die Fläche des Parks soll größer sein als die des Kantons Uri. Am 27. November stimmen die Standortgemeinden über das Nationalparkprojekt ab. Ein großer Teil der Kernzone des Parks, in dem die Natur wild wachsen soll, liegt in der Tessiner Gemeinde Blenio. Und in Blenio wird es darum besonders spannend. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Gemeindepräsidentin Claudia Boschetti-Straub ist Posthalterin. Sie steckt in einem Dilemma. Die Gemeinderegierung ist für den Park. Die großen Parteien und die Kantonsregierung auch. Boschetti aber ist dagegen.
Il comune di Blenio si trova proprio nel centro del territorio del Park Adula.
Die Gemeinde Blenio befindet sich im Zentrum des Park Adula. Das Rheinwaldhorn selbst liegt auf dem Boden der Gemeinde. Fast 80% der Kernzone des Nationalparks gehören zu Blenio. Das Votum der Stimmbürger aus Blenio wird entscheidend sein für das Nationalparkprojekt insgesamt, sagt Boschetti Straub. Steil ragen die Berghänge auf, die Gipfel verschwinden im Nebel, alle Restaurants sind geschlossen. Große Zweifel und ebenso große Erwartungen beschäftigen die Stimmbürger im Blenio-Tal. Denis Van Bianchi arbeitet Teilzeit für das Parkprojekt, im Winter betreibt er einen Skilift.
Io il progetto di Parco Nazionale l'ho sempre visto sin dalla sua nascita come un'occasione unica.
Für ihn ist das Nationalparkprojekt eine einzigartige Chance für einen wirtschaftlichen Aufschwung im Tal, für ein Tal, dessen Tourismusgewerbe sich im Niedergang befindet. Die wirtschaftlichen Vorteile überwiegen die Einschränkungen bei weitem, sagt Van Bianchi. 5 Millionen Franken fließen jährlich in das Projekt, 18 neue Arbeitsplätze entstehen, 4 davon in Blenio.
Si chiama proprio Parco Nazionale di Nuova Generazione.
Ein Nationalpark neuer Generation ist das. Alle denkbaren Akteure wurden von Anfang an einbezogen. Gemeinde, Landwirte, Bodenbesitzer, Hüttenwarte, Jäger. Auch Gina Lamantia ist Parkbefürworterin. Sie betreibt mit ihrem Mann ein Ofenbauergeschäft im Pleniotal und sitzt für die SP im Kantonsparlament.
Dovrebbero cercare forse di non ascoltare solo la pancia, cioè di.
Sie hofft, dass es keinen Bauchentscheid gibt, dass die Bürger einen realistischen Blick werfen auf das Umfeld. Das Kantonsparlament hat ein 200 Millionen Sparpaket verabschiedet. Die Bereitschaft, Bergregionen zu subventionieren, ist begrenzt. Der Nationalpark bietet da eine Wachstumschance.
Penso che sia veramente un'occasione da non perdere, tanto più che è.
Die soll man sich nicht entgehen lassen, sagt Gina Lamantia. Umso mehr, als der Parkvertrag nach 10 Jahren bestätigt werden muss. In 10 Jahren wird nichts zerstört, meint sie. Und wenn eine Gemeinde feststellt, dass der Park ein Misserfolg ist, dann kann sie auch aussteigen. Dennoch herrscht Misstrauen, zum Beispiel bei Rentner Elio De Vittori.
Il contratto presentato è una cosa provvisoria. Il parco, come presentato oggi, è provvisorio.
Der Parkvertrag ist provisorisch und wird noch abgeändert. Bern, Bellinzona, Brüssel und Umweltschützer werden sich dann einmischen. Es drohen zusätzliche Verbote, fürchtet De Vittori. Das Studium von Verordnungen, Gesetzen und Nationalparkcharta hat ihn misstrauisch gemacht.
Se un proprietario di un rustico in zona centrale vuol vendere il proprio rustico.
Wird ein Rustico in der Kernzone verkauft, dann droht dessen Abbruch, behauptet er. Stimmt nicht, sagt das Bundesamt für Umwelt. In der Kernzone gilt die Bestandesgarantie auch für Rustici. Doch die Verunsicherung bleibt. Und Gemeindepräsident Boschetti Straub bleibt auch bei ihrer Meinung, dass der Park die erhofften Ströme an Touristen und Geld nicht bringen wird. Er sehe die Chancen und auch die Probleme. Das hat Lega-Staatsrat Claudio Zali den Zweiflern zugerufen. Die Chancen kämen nicht wieder, die Probleme aber, die seien lösbar mit gesundem Menschenverstand. Die Gemeindepräsidentin hat er nicht überzeugt. Und ihr Wort hat Gewicht im Tal.
Alexander Grass aus dem Blinio-Tal. Neben der entscheidenden Tessiner Gemeinde dürfen noch 16 weitere Gemeinden vom Kalankatal und dem Misox über Rheinwald bis zur Surselva und dem Lukmania-Pass über den Nationalpark Adula abstimmen. Ein riesiges Gebiet mit etwa 14.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und damit der Park realisiert wird, müssen 13 der 17 Gemeinden Ja sagen. Sarah Hauschild in Graubünden. In Chur, wer im Unterland wohnt, wünscht sich wohl einen weiteren Nationalpark. Wir dürfen ja nicht abstimmen, aber wir können uns fragen, wo ist denn eigentlich das Problem? Was spricht denn gegen einen Park Adula?
In Graubünden ist es ganz ähnlich oder auch genau gleich wie im Blenio, wie wir eben gehört haben. Die Gegner, die haben einfach Angst vor neuen Vorschriften und Regeln. Sie befürchten, dass sie wegen dem Park zum Beispiel keine neuen Schneekanonen oder Skilifte mehr bauen könnten. Sie denken, der Park könne auch größere Bauvorhaben verunmöglichen. Und da nützt es dann auch nichts, dass Bundesrätin Doris Leuthard höchstpersönlich nach Graubünden gereist ist im letzten Sommer, um den Kritikern zu sagen, dass es im größten Teil des Parkes, eben in der sogenannten Umgebungszone, sie macht 90% des Parkes aus, dass es dort keine Änderungen geben werde.
In der Kernzone, also im Innersten des geplanten Nationalparks, da gibt es aber schon strengere Regeln. Und das macht ja zum Beispiel im Blenio den einzelnen Menschen Angst.
Ja, genau. Und diese Kernzone, die macht auch hier Angst. Dort gelten Regeln, nicht ganz so streng, aber ähnlich wie im Schweizerischen Nationalpark im Unterengadin. Und diese Regeln gehen vielen Einheimischen viel zu weit. Sie wollen sich keine solche Verbote aufzwingen lassen von den, wie sie dann manchmal sagen, fremden Vögten aus dem Unterland. Andererseits ist da einfach auch eine tiefe Sorge und eine große Angst vor dem Verlust der persönlichen Freiheit. Dass man in der Kernzone des Parkes beispielsweise nur noch auf markierten Wegen laufen darf, ist für viele unvorstellbar. Oder wie es der bekannteste Parkgegner im Kanton Graubünden, Schriftsteller Leo Thor, selber einmal gesagt hat:
In allen Bergen im Ausland kann man den Weg verlassen. Wir sind doch nicht wie die Chinesen und Japaner, die im Gänsemarsch auf einem Weg bleiben. Dann bleiben wir daheim und den Hund müssen wir im Rucksack nehmen.
Ja, gut. Ja, Entschuldigung, ja. Sagen Sie noch.
Ja, Leo Thor eben. Er ist einer der bekanntesten Gegner und betont einfach immer wieder, dass man sich da einfach nicht reinreden lassen will von Fremden, dass man selbstbestimmt weiterleben will.
Wechseln wir noch die Perspektive. Also wirtschaftlich gedacht spricht ja sicher für den Park, dass er eben wahrscheinlich Touristen aus dem Unterland anziehen würde.
Genau, der Park als Wirtschaftsmotor. Nicht nur Arbeitsplätze und neue Gäste soll er bringen, der Park soll auch bei der Vermarktung von lokalen und regionalen Produkten helfen. Dank dem Adula-Label sollen zum Beispiel Salsiz, Käse oder auch Möbel aus einheimischem Holz besser vermarktet werden. Auch Projekte im Bereich Umwelt und Natur sollen Aufwind bekommen. Oder wie es dieser junge Bauer aus dem Rheinwaldgebiet sagt, man müsse einfach Kapital schlagen aus der intakten Natur, aus dem Einzigen, was man überhaupt habe.
Wir haben auch eigentlich keine andere Alternative, als das Tal so mit einem Park zu entwickeln. Also es gibt eigentlich nichts anderes, als mit der Natur etwas zu erreichen.
Ja, das sind die Argumente pro und contra gewesen. Da ist Punkt 1 ist es das für den Moment. Am 27. November wissen wir, wie es herausgekommen ist. Danke, Sarah Hauschild in Chur. Und jetzt ist es Zeit fürs Tagesgespräch auf SRF 1 und SRF 4 News. Heute geht es um den Schutz der Kinder im Schulzimmer, den Schutz vor Schleichwerbung. Mehr dazu gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Bundesrat Ueli Maurer hält nichts vom Vorschlag, mit dem die ständerätliche Kommission die Zuwanderungsinitiative umsetzen will. Das sei ein Papiertiger, sagte Maurer gegenüber Radio SRF. In Ungarn ist Regierungschef Viktor Orbán mit einer Verfassungsänderung gegen die EU-Flüchtlingsquote gescheitert. Orbán wollte verbieten, dass das Land zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet werden kann. Im Parlament verpasste der Entwurf nur knapp die nötige Zweidrittelmehrheit. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Staatsanwaltschaft 5 Männer festnehmen lassen. Sie werden verdächtigt, ein Netzwerk aufgebaut zu haben, um für die Terrormiliz IS Mitglieder zu rekrutieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.